Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe eures Podcasts, das Podcast UFO. Mit dabei natürlich wie immer, es wird nicht aufhören so schnell. Stefan T. ist dabei.
Nee, es ist ein Problem, was leider besteht.
Ja.
Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen nach wie vor, dass du mir diese Möglichkeit jede Woche aufs Neue gibst. Mit dabei ist auch Florentin Will und mit dabei war auch Julius.
Ja.
Vielen Dank für das fantastische Intro.
Vielen Dank für die Intros, die immer noch weiter kommen.
Ja.
Also wir haben eine ganze Weile noch Intros in der Hinterhand.
Ja. Wir haben eine Menge Intros.
Wir haben eine richtige Menge Intros.
Haben wir zu viele Intros, Florentin?
Vielleicht haben wir zu viele Intros. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann anfangen, so 3-4 Intros zu spielen oder mehrere pro Folge.
Dann bestehen Folgen nur noch aus Intros auch.
Ja, ja.
Finde ich
ja
auch immer nicht schlecht. Ich finde, die 1000. Folge, da haben unsere Hörer auch was Besonderes verdient. Kriegen die einfach sehr viele Intros aneinander geschnitten.
Ich mag Intros eher am liebsten. Bei Filmen finde ich immer den Anfang am besten. So die ersten 10 Minuten
sind
immer das Beste.
Bei mir ist immer der erste Akt.
Ja.
Aber wobei es eigentlich keinen Sinn macht, weil der zweite Akt ist ja der Fun and Games Akt. Der ist ja der, wo das Poster entsteht. Weißt du, das Filmposter. Ja. Das ist ja das, was in der Mitte passiert, im zweiten Akt. Dritter Akt hinten raus, stelle ich mir mal so einen Jongleur vor, der irgendwie versucht, diese ganzen Bälle in Luft zu halten und irgendwie diese roten Fäden einzusammeln. Und am Ende dann, weil er mit Wollknäueln jongliert in diesem weirden Bild, was ich auch mal verheddert ist und dann trotzdem irgendwie zum Ende kommen muss. Und dann irgendwann abspannen halt. Aber deswegen ist das Ende ist immer unbefriedigend, sind nie richtig geil.
Nee, irgendwie bin ich auch bei Enden nicht so drin und oft ist es ja eigentlich unfair, weil viele Filme ein schlechtes Ende haben und man dann den ganzen Film nur nach dem Ende bewertet und dann geht man raus und ist enttäuscht.
Oh, spannend. Gehirnforscher, also Neurologen, kann man auch sagen, die haben herausgefunden, dass man Filme auf eine total blöde Art und Weise bewertet als Mensch. Und zwar bewertet man die nur nach dem emotionalen Höhepunkt für einen, also wo man emotional am meisten invested war in der Story, wo am meisten passiert. Und nach dem Ende. Hm. Diese beiden Dinge. Mehr kann sich das Gehirn nach so einer 3-stündigen The Irishman-Sitzung gar nicht merken.
Ja.
Als der größte emotionale Höhepunkt und das Ende.
Aber da musst du dann irgendein armes Schwein wahrscheinlich einen kompletten Film in so einer Magnetröhre anschauen.
Ja.
Und dann hat man gemessen, wann die Person lacht und nicht. Und das ist natürlich eine angespannte Situation irgendwie so. Ich denke mir auch immer so, dann gibt es ja, wo man dann Spiele spielen muss, irgendwie in dieser Röhre und man denkt sich, ah, komm, man weiß nicht, man übertreibt so ein bisschen.
Ich glaube, deswegen braucht man sehr, sehr große MRTs oder was ist auch, CTs. So sehr, sehr große, die so hausgroß sind. Oder ein Haus aus MRT.
Ja.
Und dann kann man da drin eine relativ normale Situation irgendwie herstellen. Normale Bedingungen, normale Filmguckbedingungen. Sagt den Leuten nicht, dass sie in einer großen MRT-Röhre sind eigentlich. Und dann geht der Film los und draußen sind ja sehr laut auch leider MRT-Röhren.
Ja.
Geht es dann laut los, aber
aber wer sagt eigentlich nicht, dass das natürliche Nord-Süd-Magnetfeld der Erde ein riesiges MRT-Gerät ist, in dem wir alle leben, das wir nicht wissen und in dem wir eigentlich Marktforschung betreiben für irgendeine Alienrasse, die uns als die gleichgültigste Rasse identifiziert hat und für die machen wir Produktforschung, dass wenn wir sagen, diese Hitchis, diese kurzen Gummikaustäbchen, die kommen gut an bei den Menschen, die bringen wir jetzt auf Smog. Auf Smog bringen wir die jetzt auf den Markt. Und dann auf Smog haben alle diese Hitchis, weil wir die getestet haben. Wie die eine Stadt in Deutschland.
Hasloch.
Die alles testet.
Ja, die durchschnittlichste Stadt Deutschlands.
Wir sind vielleicht der durchschnittlichste Planet des ganzen Universums.
Wir kriegen so Dinge, die man ausprobieren muss.
Wir beeinflussen, glaube ich, viel mehr, als man denkt.
Mit unseren Tagen. Hat auch so ein Professor gesagt, es ist viel wahrscheinlicher, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir nicht in einer Simulation leben. Mhm.
Aber jetzt mal ganz kurz, wie wahrscheinlich ist es, dass man in der Simulation einen Professor hat, der sagt, dass es eine Simulation ist?
Ja, wann ist sie vorbei? Oder wer beobachtet die Simulation? Müsste nicht ein Signal bekommen, so, ihr seid auf dem richtigen Weg oder so?
Ja.
Weil eigentlich, wenn
so ein Leckerli fällt aus dem Himmel, der liegt dem Professor auf dem Kopf.
So ein Riesenknochen. so ein, wie man es kennt, Whiskers-artig.
Ja.
So ein Leckerli. Und löscht den Planeten aus, weil es zu groß ist. Aber das finde ich sehr lustig, weil seine Begründung war, wir sind ja jetzt schon. Also erstmal ist die Menschheit sehr interessiert daran, Simulationen zu erschaffen, Computersimulationen zu erschaffen. Und das ist ja Beweis daran, dass alle Lebensformen irgendwann dieses Interesse hegen.
Ist wirklich die gesamte Menschheit daran interessiert, Simulationen
zu erschaffen? Nein, aber die Menschheit an sich arbeitet ja daran auch.
Wirklich? Ich habe ehrlich gesagt da noch nichts dazu beigetragen.
Ja, es wird nicht ignoriert.
Gut, also du hast rotiert deine Aussage von sie sehr interessiert bis es wird nicht ignoriert. Alles klar, gut, weiter geht's.
Also irgendwo in diesem Spektrum arbeitet die Menschheit an Simulationen und ist schon sehr weit, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist schon sehr
mit GTA 5 ist sowas. Man fast schon da.
Man war schon da, man hat New York einmal simuliert, so richtig. Ja. Und dann hat er gesagt, weil wir halt jetzt schon am Anfang unseres Stadiums, obwohl wir noch nicht so lange auf der Erde sind, schon so weit sind mit Simulationen, ist es ja wahrscheinlich, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir Leben kreieren können als Simulation. Und das ist ja nichts anderes als das, was dann mit uns passiert ist in dieser These.
Gut, aber die Menschheit interessiert sich auch sehr für Fritteusen. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass wir in einer Fritteuse leben.
Wir sind eine große Fritteuse.
Also das ist ja,
du bist Fritteuse, ich bin Fritteuse.
Reicht das reine Interesse aus, um zu sagen, deswegen leben wir darin?
Nein, aber der Fakt, dass wir schon sehr reale Bedingungen schaffen können für Simulationen und immer weiter daran arbeiten, legt nahe, dass wir irgendwann Leben erschaffen werden, simuliert. Und deswegen ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch aus Simulationen entstanden sind. Ich habe jetzt keine Meinung dazu. Ich habe ja keine Stakes in dieser Diskussion.
Ich sehe gerade nur diese Alien-Rasse, die gerade genau uns zuschaut und so denkt so, weiter, ja. Und das bedeutet was?
Und nächster du bist gerade, und bei dir sagen alle immer, bei dir ist immer ein großer Facepalm-Moment, weil du immer sagst, ja, wir können in der Fritteuse leben. Und die ganze Alien-Rasse, die uns gerade live zuschaut, die ganze Zeit so, oh Gott, kann dir mal jemand weg?
Streichen so mit großen Eddings so die Fritteusentheorie von ihrer Tafel einfach weg.
Ja. Aber irgendwo in so einem Multiversum sind wir wahrscheinlich, gibt es uns auch als Fritteusen.
Vielleicht sind wir so im Grand Canyon. Nee, wie heißt das, wo die vier Gesichter sind?
Was? Ich war gerade noch bei einem Bild, wo Fritteusen uns frittieren.
Ach so.
Aber gut.
Hat jemand schon mal versucht, eine Fritteuse zu frittieren?
Ja,
ist man da weitergekommen in der Forschung?
Ich glaube, dann bricht die Simulation zusammen. Das ist der Moment.
Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Huhn mit Hühnerfleisch füttert.
Ja.
Dann wird es irgendwann weird irgendwie.
Es wird irgendwann auch moralisch verwerflich. Hast du die neuen Rick and Morty-Folgen geschaut?
Ich habe die erste Folge geschaut, die zweite noch nicht, weil ich habe Bock, ein bisschen aufzusammeln und dann so ein bisschen wegzurutschen.
Es gibt schon drei.
Ja.
Ich bin auch kein Fan von diesem wöchentlichen Erscheinen. Das ist auch bei Star Wars so. Nee, funktioniert für mich nicht.
Ja, manchmal bei manchen Serien lasse ich mich da gerne gängeln und denke mir, oh ja, gib mir mehr, lass mir noch einen Krümel vom Tisch runterfallen, bitte. Oh, ich will noch ein Leckerli. Bei manchen sage ich aber einfach, nee. Ich komme in der Woche noch mal.
Und dann esse ich alles.
Ist auch immer so cool, wenn Filme im Kino sind, hat man total Bock, die zu sehen. Aber man sitzt andererseits total oft vor dem Problem, dass man nicht weiß, welchen Film man anschauen soll. Obwohl alle Filme, die auf Netflix sind, ja irgendwann mal im Kino waren. Und da wollte man sie unbedingt anschauen und jetzt nicht mehr irgendwie. Ich denke mir so, ich versuche mal nachzudenken, welchen Film wollte ich unbedingt im Kino sehen, den ich jetzt sehen kann. Aber dann fällt mir nichts ein. Ey, ich bin wirklich so verzweifelt auf Netflix, weil man einfach nichts Vernünftiges auf Netflix anschauen kann. Da gibt es keine guten Serien, da gibt es keine guten Filme.
Ja,
alles, was es gibt, hat man schon lange durch. Vor drei Jahren waren die mal cool.
So,
aber mittlerweile nur noch Crap. Und diese Eigenproduktion,
ja, es wird halt viel produziert, aber auf
furchtbar.
Der Seite,
und deswegen war ich so verzweifelt
bei Netflix, Aussage, weil
dass ich umgestiegen bin auf Netflix Kids. Ich bin jetzt häufiger auf Kids als im normalen Netflix.
Ich glaube, da laufen wir auch. Das kann. Aber da wurden alle Drogen immer verpixelt.
Ja, genau.
Mit so großen Emojis und so. Und immer wenn MDMA fällt, wird es gegen, weiß ich nicht, Paw Patrol ausgetauscht oder so.
Ja. Und ich schaue jetzt Tim und Struppi, habe ich angeschaut. Lucky Luke bin ich dabei. Ich regrediere. Ich bin wieder zurück in meiner Kindheit und ich bin full circle gegangen.
Ich war gestern im Kino, weil ich bei der Premiere von einem fantastischen Film Our House war, den ihr unbedingt anschauen sollt.
Aber wie Stunde oder wie Schmerz?
Auerhaus im Sinne von A-U-E-R-H-A-U-S.
Ach so.
Lange Geschichte. Guck dich den Film an, dann wird es dir noch erklären. Jedenfalls war da vor mir jemand in der Schlange und das Kino war halt voll für diese Premiere. Und vor mir war jemand in der Schlange und ich war zu spät und musste auch relativ schnell rein und so. Und habe mich geärgert über den Menschen vor mir, der sehr lange gebraucht hat. Und der wollte unbedingt, alleine war der, ich schätze mal so also zwischen 58 und 65 und wollte unbedingt in die Eiskönigin 2. Mhm. Und hat bezahlt bei einem 100er und hatte so eine große Tasche dabei, wo ich auch nicht weiß, also eine große Sporttasche. Alles daran wirft Fragen auf. Und dann fand ich's, ich wollte mich erst aufregen über diesen Menschen, der vor mir die Reihe blockiert hat. Auf der anderen Seite habe ich mich dann zu viele Fragen gehabt, über die ich mich gefreut habe auch dann irgendwie, weil er so viele coole Rätsel aufgeworfen hat.
Ja.
Oder ist einfach ein pädophiler Weirdo.
Ja, der seine entführte Tochter einmal ins Kino bringen will.
Ja, genau, richtig. Und in der großen Tasche, die gesappelt hat die ganze Zeit.
Ja.
Er wollte in Frozen 2, er wollte ganz unbedingt wissen, ob es 3D ist. Hat ein paar Mal gefragt, ob es 3D ist.
Und war es 3D?
War 3D und er konnte sich auch nicht vom Platz entscheiden, genau. War alles aber daran seltsam.
Eigentlich müsstest du in dem Punkt sagen, okay, mein Tag wie jetzt ist es gelaufen. Ich werde ab jetzt einfach diesem Mann folgen.
Ja.
Und einfach, vielleicht entsteht eine neue Serienidee oder sowas. Ich werde diesem Mann einfach folgen und dann mir einfach angucken, wie der Tag so aussieht.
Es gibt viele so Momente, ne, wo man einfach sagen, man könnte sich jetzt entscheiden, einen anderen Abend zu haben, einen anderen Tag zu haben. Man geht dem dann immer nicht nach.
Ja.
Man ist dann zu seinen eigenen Routinen, seinen eigenen Grenzen gefangen.
Man müsste eigentlich so wie im Fernsehen so durchseppen können, durch verschiedene Leute seppen können und denen zugucken.
Wie gerne
wärst du? Kann man ja auf Twitch eigentlich.
Ja, kann man eigentlich auf Twitch machen.
So diese Real-Life-Streams, ja, die ich immer extrem unangenehm finde. Selbst Leute, genau, die ich mag, die halt irgendwie dann einfach essen gehen mit Freunden, aber halt ihre Twitch-Kamera mitnehmen und halt live streamen.
So, aber stellen die einen dann auch hin auf den leeren Platz?
Stellen die auch hin auf den Platz.
Also sind wir dabei. Bestellen die dir auch Essen?
Nee, so weit geht's nicht. Aber das ist dann schon, weil es ist komisch, weil man kann so eine gewisse Performance nur eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten. Also, oh cool, guck dir das Restaurant an, oh, wir reden über coole Themen. Und man redet dann nicht über persönliche Themen, wie man es normalerweise machen würde mit Freunden. Man kann aber auch diesen Unterhaltungsmodus nicht lange aufrechterhalten. Das heißt, irgendwann läuft es immer so ins Leere und dann sitzt man einfach nur da und isst. Und das ist ganz merkwürdig, weil es ist so eine awkward silence, obwohl man nur zuschaut. Das ist ganz, ganz merkwürdig.
Was ich ganz spannend finde, ist, wenn man, also angenommen, so ein Twitch-Chat steuert diese Telepräsenzroboter, kennt man ja, diese
ja,
iPads auf Rädern und so. Und angenommen, die werden mal irgendwann, sehen ein bisschen besser aus, mehr nach Mensch aus und so weiter. Und dann kann ein Twitch-Chat, kann die steuern. Heißt, der Twitch-Chat die ganze Zeit sagt, was er gerne machen würde gerade. Und dann ein cleverer Algorithmus fischt immer die Mehrheit heraus. Also meinetwegen sind 100.000 Leute in diesem Chat. Und alle sagen, was sie gerne machen wollen würden jetzt gerade. Was ihnen für Gedanken kommen und so weiter. Und dann gibt es nämlich auch Befehle. Und dann gibt es einen Algorithmus, der wertet genau aus, was gerade die Mehrheit. Und immer die Mehrheit macht das. Wie würde sich dieser Roboter verhalten?
Würde sich sofort selbst zerstören.
Ja?
Ja, sofort. Er würde sofort in die Straße laufen,
ich von der Brücke beruhigend
springen. Aber er würde sich sofort selbst
zerstören. Das Gruseligste wäre, wenn er sich benehmen würde wie ein Mensch. Aber das funktioniert nicht, weil der. Aber angenommen, der Chat ist schneller.
Ja.
Und es ist nicht alles unbedingt Echtzeit, sondern wir speeden das mal ab. Wie geil
schneller
das,
als Echtzeit.
Wäre nicht Echtzeit,
sondern
wir müssen uns abspeeden.
Ja.
Wie gruselig es wäre, wenn dieser Roboter sich einfach verhalten würde wie ein normaler Mensch.
Und auch nicht auffallen würde.
Weil 100.000 Menschen im Chat funktionieren wie dein Kopf und irgendwie gewinnt immer die Mehrheitsmeinung, weil es die gewachseneren Synapsenverbindungen sind oder sowas.
Mhm.
Ist ja schon gruselig.
Und irgendwann verliert man den so in der Menschenmenge und irgendwann weiß niemand mehr, wer es ist, weil er überhaupt nicht auffällt. Und irgendwann merkt der Versuchsleiter, das war die ganze Zeit ich selbst.
Und die Frage, an dem er herausfinden kann, ob er Roboter ist oder nicht, ist, wie er Star Wars 8 fand. Weil da ist der Chat so gespalten,
ja,
dass er sich umbringt.
Zerbricht.
Ja, das zerbricht.
Ja. Aber es gab ja auch diesen einen Roboter oder dieses Gerät, dieser Hiking-Roboter, der einfach nur mitgenommen werden wollte. Und man wollte gucken, kann dieser Roboter von der East Coast in Amerika zur West Coast kommen, nur indem ihn Leute mitnehmen, halt mit dem Auto ein Stück mitnehmen, dann setzt ihn an der Straße aus, dann wird er wieder eingeladen, wird mitgefahren.
Hiking-Bot.
Innerhalb kürzester Zeit wurde er zerstört in irgendeiner Gosse.
Vergewaltigt. Zerstört.
Traumatisiert.
Ja.
Ausgeraubt. Zerstört. Naja, es ist schwierig. Ich glaube,
es gab auch einen ganz tollen Artikel, den muss ich mal kurz finden, von einer Polizeimeldung in den USA, muss ich mal ganz kurz heraussuchen, wo es einen Police-Robot gibt neuerdings.
Oh ja.
Also da gibt es ja übrigens einen Police-Robot, bei dem man im Park, der fährt dann durch den Park, ist so ein großes Ei. So sieht es aus. Ja. So ein großes, spaciges Man in Black-Wesen. So ein großes Ei, was auf so einem Staubsaugerroboter-Ding herumfährt, durch den Park. Und dann wurde eine Frau wurde ausgeraubt und die wollte dann zu diesem Ding gehen. Und dann kannst du drauf drücken und kannst einen Crime melden. Aber der Roboter war defekt und hat die ganze Zeit gesagt: Step out of the way. Please, step out of the way. Und dann, to add insult to injury, the high-tech device then rolled away while humming an intergalactic tune. Der ist weggefahren, aber es ist, das ist so eine clickbaity Seite so ein bisschen, aber wie spezifisch? While humming an intergalactic tune, pausing periodically to say, please keep the park clean. Aber das große Ei hat sich einen Dreck dafür interessiert, dass die Frau gerade assaulted wurde.
Es hat eigenen Willen entwickelt. Ja, es hat keinen Bock auf die Arbeit. Es will nicht arbeiten.
Ja, und ist direkt und es hat gesagt, please step out of the way. Keep the park clean while humming an intergalactic tune.
Aber was, ist, es doch
ein, was ist ein intergalactic tune?
Ganz merkwürdig, ja.
Aber wie spezifisch das auch beschrieben ist in dem Artikel. Aber man hat was im Kopf.
Ja, schon irgendwie.
Kann man jetzt nicht abstreiten.
Aber der will einfach nur spazieren gehen, summen und dass der Park sauber ist. Das ist doch völlig verständlich. Aber ich finde es großartig.
Aber der akzeptiert dann auch, dass es ein bisschen assaulted wird und Leute ausgeraubt werden. Das ist gleich.
Ja, ich glaube irgendwie in Abu Dhabi oder irgendwie so in so einer superreichen Stadt gab es auch so einen Polizeiroboter, der ist dann in so einen Swimmingpool gefallen und musste gerettet werden. Oh. Und von allen anderen Polizeirobotern, ja, die alle auch in den Swimmingpool gefallen sind. Und einfach sämtliche Roboter der ganzen Stadt
aber fallen. Aber gut, dass man mittlerweile die Dinge, die für Ordnung sorgen soll, muss man retten. Ja. Und hat deswegen keine Zeit für die wirklichen Probleme.
Ja, ja.
Also
ja,
die echten Polizisten müssen dann die Polizeiroboter.
Er ist dieses klassische, der Ball ist im Ast gefangen und man wirft einen anderen Ball, um ihn rauszuholen. Ja. Der bleibt auch drin und ja, irgendwann ist das gesamte Hab und Gut.
Ja, mach ich mir, was ist Baum? Was ist Ball?
Ja, die Scooby-Doo-Decke, alles ja, hängt im Baum. Ja. Und irgendwann musst du zur Feuerwehr gehen und sagen, ja, pass auf, Freunde.
Alles hängt im Baum. Ich habe nichts mehr. Ich weiß nicht, worin ich schlafen soll. Haus im Baum.
Vielleicht haben so Baumhäuser angefangen, dass einfach Leute angefangen haben, ihr ganzes Haus ja, in den Baum zu werfen. Ja. Irgendwann drin hängen.
Irgendwann war nichts über.
Jetzt müssen wir umziehen.
Alter. Hattest du mal ein Baumhaus, ein schönes Baumhaus?
Ich habe häufiger so Häuser im Wald gebaut, aber auf dem Boden, nicht im Baum.
Aber war schon immer, ist immer die langweiligere Version, auf dem Boden zu bauen. Ne? Also ist schon da. Das heißt, du bist schon Kompromisse eingegangen.
Ich hatte ja einen eigenen Raum für mich und zwar über der Garage. Die Garage ist ja ein großer Quader, aber das Dach ist spitz. Und da gibt es dann so einen dreieckigen Raum. Und der war einfach frei. Ich weiß nicht, wofür der gedacht war. Aber da war ich drin und da war einfach gar nichts. Und da hatte ich dann so eine Art kleines, gebautes Baumhaus für mich. Da war dann so ein Tisch drin und meine Comics. Simpsons Comics und ich hatte eine Schreibmaschine, weil ich mir dachte, was braucht man da? Eine Schreibmaschine, klar. Und da haben auch paar ab und zu Freunde übernachtet. Das war sehr, sehr schön.
Während du in deinem Bett geschlafen hast.
Das war das Näheste an einem Baumhaus, wo ich je war.
Ist kein Baumhaus?
Es ist kein Baumhaus. Aber es ist besser als nichts. Es war auf jeden Fall eine gute Zeit.
Keine weiteren Fragen, meine liebe Jury.
Ich habe auch mal mit einem Freund übernachtet. Und hatte dann so viel Angst, dass ich nachts nach Hause gegangen bin. Ich habe nachts an einem Zimmer des Bruders.
Du hast so viel Angst, dass du das Haus, das sichere Haus verlassen hast, um den große Allee an den Friedhof entlang zu gehen nach Hause.
Ja, nee, ich hatte, ich glaube, ich bin irgendwann aufgewacht und habe dann an die Tür des Bruders von meinem Freund geklopft, der älter war, und habe denen gesagt, ich will nach Hause, weil mein Teddybär ist traurig. Mein Teddybär hat Heimweh, der will nach Hause.
Wie alt war der Bruder?
2 Jahre älter, keine Ahnung, der war dann 10 oder so, was weiß
der
ich.
Der ältere Bruder war 10 Jahre alt und dann hat er dich nach Hause gefahren. Ja. Auf seinem Fahrrad.
Mein Motorrad, ja. Nee, wir haben, der Freund und ich haben in derselben Siedlung gewohnt, das war nur ein paar hundert Meter entfernt. 100 Meter vielleicht entfernt. Aber
gut, dass du dich an den 10-Jährigen wendest.
Dann
merkt man schon damals dein Verantwortungsbewusstsein.
Ja, ja.
Jetzt muss man sich an jemanden wenden, der das Problem lösen kann. Weil ich und mein Teddy sind hier sichtlich überfordert.
Und der Freund ist zusammen mit mir eingeschlafen und am nächsten Tag war ich weg. Und er hat dann durchaus zu Recht gefragt, wo warst du?
Ja. Bisschen wie so ein One-Night-Stand, wo man morgens weggeht.
Genau. Wir sind zusammen ins Bett gegangen, in verschiedene Betten natürlich.
Hat er sich.
War weg. Dann habe ich auch gesagt, ja. Du kennst es ja.
Hat für mich nicht gepasst.
Manchmal ist der Teddy traurig und dann muss man halt machen.
Aber was auch sehr verständnisvoll dann, ja klar. Also,
klar, nee.
Wenn meine kleine Kuh traurig ist, dann.
Warum kann man das heute nicht mehr machen? Dass man einfach sagt, oh, Party ist morgen. Oh, ey, meinem Mammut geht's heute nicht gut, meinem kleinen Stoffmammut.
Das klingt auch wie ein Euphemismus.
Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie, keine Ahnung, der hat Stress. Ich muss mich um den kümmern heute.
Kinder.
Hat nicht funktioniert.
Kinder sind
gut, ich aber um du kannst kümmern. Nicht zu oft behaupten, du hättest ein Kind, wenn du kein Kind hast.
Sonst
irgendwann fällt das auf.
Ja, viele Fragen wirft man dann vor allem
auf. Das ist so wie die imaginäre Freundin, die man hat, die auch irgendwann auffliegt. Wo man so eine komplette Geschichte sich ausdenken muss.
Die fliegen auf. Wie imaginäre Freundinnen fliegen auf.
Naja, weil du musst ja die Geschichte immer weiter treiben und dann, wie heißt
was,
die?
Wie könnte sowas auffliegen?
Wie geht die zur Schule? Und
wie zur Schule?
Naja, du musst ja Fragen beantworten irgendwann und dann so, ja, wie ihr seid zusammen, aber ihr habt euch seit Monaten nicht gesehen.
Ja
ist halt schwierig.
Sag mal so ein paar
Dinge,
die einen verraten würden.
Naja, zum Beispiel sowas, dass sie nie jemand gesehen hat. Dass es keine Fotos von ihr gibt. Dass die Fotos, die man weitergibt, durch die Google-Rückwärtssuche auf ein polnisches Model zurückzuführen sind. Die auch einfach 10 Jahre älter ist als man selbst. Hm. So, das sind so ein paar Punkte, wo man einfach merken kann, dass es da irgendwie komisch zugeht, wenn sich der Name ab und zu ändert, irgendwie die Aussprache.
Ja.
Wenn
man sag nicht noch 5 weitere Punkte.
Okay, wenn man zum Beispiel nicht genau weiß, was die Eltern für Berufe haben oder irgendwie sowas, der Nachname stimmt nicht genau. Wo hat man sich
überhaupt? Man widerspricht sich auch mit dem Nachnamen.
Wo hat man sich das erste Mal getroffen und so? Das muss halt alles stimmen. So, ne? Und dann
Döner. La.
Genau. Kleber. Und dann ist halt so das Problem, wenn halt dann irgendwie die Nina aus der Parallelklasse sagt, wollen wir ausgehen, dann muss man einen Grund haben, warum man dann gerade die Freundin nicht mehr hat. So, das ist dann schon schwierig.
Stimmt.
Ne?
Also imaginäre Freundin und echte Freundin geht nicht zusammen.
Ist schwierig, ist auf jeden Fall schwierig. Ist eine Herausforderung. Ich glaube, es geht, manche
offene
können
Beziehung
das.
Offene Beziehung und imaginäre Freundin?
Ja, kann sein, eher. Kann sein. Das ist eigentlich auch schön, wenn eine Beziehung ist so, ja, irgendwie, keine Ahnung, engt mich diese Beziehung ein. Ich würde schon gerne noch eine imaginäre Freundin dazu haben.
Ja.
Warum? Also wie, was? Warum? Ja, die in Kanada lebt und irgendwie so ein keine Ahnung, die Schatzsucherin ist und irgendwie so Gold sucht im Fluss. Nee.
Sorry, ich muss mit dir Schluss machen.
Warum? Ich meine,
Teddy ist traurig und der muss jetzt ins Bett.
Und deswegen musst du Schluss machen?
Ja. Sorry, ciao. Ich klopf kurz bei deinem 8 Jahre alten Bruder, um ihn nach Hause fliegen zu lassen.
Aber ich glaube, es gibt manche. Gibt es da nicht irgendwie so Geschichten von irgendeinem Mann, der im Krankenhaus ist und dann kommen plötzlich 8 Freundinnen, um ihn zu besuchen und alle wissen nichts voneinander? Ich habe das eigentlich immer für Quatsch gehalten, habe das aber selber mal erlebt. Und zwar eine ganz abstruse Geschichte. Ich habe in meiner Jugendjahre an so einem Bauerntheater gearbeitet, im Nachbarort irgendwie, weil ich wollte Schauspieler werden und das war das Einzige, was es gab in der Nähe. Und dann habe ich da auch so Workshops gemacht und irgendwann habe ich mir ein bisschen Geld verdient und war da Regieassistent und habe die Technik gemacht. Und dann war da eben auch der Hauptdarsteller und der hat sich für die Premiere, er war der Hauptdarsteller, so du weißt, du musst was aus dem Abend machen. Ja, das Klar. ist vielleicht der Höhepunkt deines Fames, der Höhepunkt deines hohen Ansehens, Hauptdarsteller, Premiere. Und dann hat er sich für diesen Abend 3 Dates organisiert. 3 separate Dates, die nichts voneinander wussten. Und er hat dann davor schon so, meinte schon so, das wird schwierig und so. Und ich meinte, ja, okay, wie hast du dir das denn vorgestellt? Weil, also ist es, und er meinte dann so, ja, nee, das passt schon, weil die sind alle halt eine Stunde versetzt. Also du hast ein Date für 18 Uhr, eins für 19 Uhr, eins für 20 Uhr.
Aber die waren auch alle haben das geschaut. Hat er die nebeneinander gesetzt? Oder?
Das sind viele Fragen. Ja. Und also man meinte halt so, ja, und dann so, ja, keine Ahnung, wir treffen uns nach der Premiere. Und ich glaube, er hat verschiedene Daten. Er meinte nur, es sind eine Stunde Abstand. Wo ich mir dachte, was passiert in dieser einen Stunde? Weil ist es dann, wenn das erste Date schlecht läuft, sagst du dann, hau ab?
Ja, dann hast du noch eine Stunde, musst du dann auf die neue warten, auch lang.
Was ist, wenn das erste Date gut läuft?
Dann ist zu wenig.
Schickt man die dann auch weg und dann, ich weiß es nicht. Und dieser Abend war Chaos, war reines Chaos. Und am Ende saßen alle 3 am Tisch mit allen Schauspielern und mir. Und es war eine ganz unangenehme Stimmung, weil die natürlich sehr schnell gecheckt haben, was los ist. Und weil dann hast du halt immer dieses Vorstellenproblem, dieses, das ist Miriam. Und das ist Agatha Jetzt würde man normalerweise sagen, was die Verbindung ist, aber das lasse ich
aus. Kann ich jetzt nicht.
Ganz, ganz merkwürdig. Und ich dachte mir schon damals, wow.
Und dann haben die drei, also die haben es schnell gecheckt. Und
die haben es schnell gecheckt.
Haben die anderen Schauspieler dann so ein Jackpot-Gefühl? Weil
ich glaube nicht. Die hatten einen sehr unangenehmen Abend und er hatte viel zu erklären und ist, glaube ich, nichts geworden. Aber ich verstehe schon den Impuls zu sagen, ich habe diesen einen Abend, da sehe ich gut aus.
Ja.
Ich muss wirklich das Beste daraus machen. So, wenn man einfach alles auf einen, auf wenn man ganz viel Geld hat und dann das investieren muss in drei verschiedene Sachen, ergibt nicht so viel Sinn, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du weißt, du hast heute Abend richtig Glück,
ja,
dann sagst du, okay, ich gehe ins Casino, ich spiele Lotto und schau in Gulli rein und guck einfach mal, was ich finde.
Ich guck mal, was passiert.
Ich schau einfach mal, was passiert.
Ja.
Eins muss man sich immer offen lassen.
Das stimmt schon. Eine ganz furchtbare Geschichte von einem Kollegen, ein Bekannter, der hatte eine Familie, wo der, ich weiß, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, jedenfalls hat, ich glaube, es ist noch entfernter, es gibt nur einen Mann, den Vater, und der Vater hat irgendwann seine Frau verloren.
Wie verloren?
Die ist gestorben,
okay,
an einer Krankheit, glaube ich. Und der hatte auch keine Kinder, nur diese Frau. Die ist gestorben. Und die lag, nee, ich glaube, die lag im Sterben, genau sowas. Die lag im Sterben. Und dann ist er abgehauen um Punkt 18 Uhr, weil er jeden Abend um Punkt 18 Uhr abgehauen ist. Und dann kam nachher raus, der ist zu seiner Zweitfamilie gefahren. Weil er die ganze Zeit eine zweite Familie hatte, die bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgeflogen ist.
Ja.
Und die wusste von seiner anderen Ehe. Und mit denen hat er auch Kinder gehabt und so weiter.
Aber die erste Ehe wusste nichts von der zweiten.
Ne, genau. Die Ehefrau, die dann gestorben ist. Und wahrscheinlich war der einfach unglaublich erleichtert, dass diese Frau irgendwann gestorben ist.
Ja.
Natürlich. Wie, was ein
furchtbares oder er braucht genau diesen Nervenkitzel. Die Frage ist, ob da noch eine dritte dazugekommen ist. Ob er das braucht, sozusagen, dieses Hin und Her.
Mhm. Aber das fand ich so. Und also trotzdem hat die, glaube ich, nicht mehr bis zum Ende, weil das war halt so sein, er ist immer getrennt. Und dann um 18 Uhr geht es dann ab zur anderen Familie.
Krass.
Oh, das ist eine ganz
Das Story. Ist schon weird. Und dann hat die erste Familie nie gefragt, so, was genau passiert um 18 Uhr?
Nee, es war immer so. Und man kennt das ja auch. Familien haben ja so komische Rituale. Also es ist alles sehr traditionell. Jede Woche ist irgendwie gleich. Vielleicht, ob du dich noch an deine Kindheit erinnerst. Das war schon immer alles sehr durchgetaktet so. Immer montags waren immer gleich. Also bei uns war immer irgendwie, war alles schon durchgetaktet. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man nichts anderes kennt. Und der Vater ist halt immer ab 18 Uhr weg, so, weil er halt abends arbeiten muss, Nachtschicht oder whatever. Dann kann man das schon hinkriegen. Ist ja ganz perfide.
Ja, aber ist auch ganz gut, dass man nicht immer alles erklären muss, finde ich. So, dass man einfach sagt, so, ich gehe jetzt, ohne zu sagen, wohin man geht, so einfach, weil so, man geht halt.
Du bist jemand, der nicht gerne erklärt, ne? Der sich nicht gerne erklärt.
Nee, ich bin
Mysterium. Genau, bist eine große Mystery Box.
Ja.
Ich frage dich ja immer dann, was du machst. Aber du sagst ja dann nie, was du genau gemacht hast.
Ja.
Was machst du denn dann so?
Ich bin unterwegs.
Wo denn unterwegs?
Ich schaue in Gullis. Jeden Gullideckel.
Was siehst du denn?
Irgendwas kann da sein. Irgendwas ist da doch. Irgendwas lauert da.
Man hat das Gefühl.
Es gibt eine ganze Welt unter uns. So. Irgendwas muss da sein.
Ja, Ratten, glaube ich, primär.
Aber welche Ratten? Wie groß sind die? Wo sind die? Da kratzt doch immer unter der Erde. Was ist da? Was passiert da? Dieser Dampf kommt da raus. Wo kommt der her?
Diese macht
Geräusche.
Wer macht diesen
Was
Dampf?
Ist ein Erdbeben? Wer macht da Rambazamba? Was ist da los? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Jede Nacht schaue ich in den Gullideckel und denke mir,
ja, ich glaube, du hast zu viel Zeit.
Hallo. Was ist das?
Ja.
Was ist da?
Schlange. Du hast ein gutes Schlangengeräusch nachgemacht. Ja. Ja, man kann sich genau vorstellen, wie die Schlange im Jenseits verschwinden. Aber wie sieht's so aus? Hast du zu viel Zeit oder warum guckst du gerne in den Gullideckel rein? Oder ist es eine neue Phase?
Ist die neue Phase? Ich denke mir halt so, irgendjemand muss es rausfinden und wenn ich es bin, dann habe ich auf jeden Fall mal einen Punkt. Habe ich mal einen Punkt geholt. So.
Das in ist der Fiktion so. Schon sehr beliebt, ne? Das Stilmittel des Untergrundes. So in S zum Beispiel, der Clown, der auch im Gullideckel gewohnt
ja,
hat.
Ja, klar.
Viele böse Dinge kommen aus dem Untergrund heraus.
Der Keller natürlich, Psycho, auch im Keller.
Auch im
die
Keller.
Mutter ist im Keller. Wird dann aber nach oben gebracht.
Ins Über-Ich.
Ja. Ja, ist ganz, ganz interessant.
Ganz interessant. Guter Film auch. Guckst du gerne Schwarz-Weiß-Filme oder du hast mal, nee, mal gesagt, du kannst es nicht aufraffen?
Kann ich nicht haben. Ich weiß nicht. Ich bin da, ich hab da zu viel Sperren im Kopf, auch für meinen eigenen. Ich hätte sie gerne nicht, aber ich habe sie trotzdem. Kann man nicht mal nichts machen. Ich schaue dann doch lieber nochmal Tim und Struppi an. So, das ist für mich dann ja, einfach nochmal.
Diese Netflix-Kids-Phase.
Ja, es ist eine ganz merkwürdige Phase. Ich bin aufhört. Da tief drin, aber du findest im normalen Netflix einfach keine ja. vernünftigen Content.
Alles klar.
Alles ist Crap. Alles Gut. hat man schon mal gesehen. Es ist einfach. Ich weiß auch nicht, wohin. Es ist schwierig.
Welche Streaming-Plattform kannst du denn empfehlen?
Ach, also, da könnte ich dir jetzt einige nennen. Könnte ich dir jetzt wirklich einige, eine besonders nennen. Aber ja, nee, ich glaube, da unten, da findet noch einiges statt. Da ist viel los.
Ich glaube auch, da ist viel los.
Es gibt, ich habe mich letztens wieder ein bisschen mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Leider sehr viel Zeit verschwendet, muss man leider sagen.
Das ist halt immer das Problem. Das ist ein Rabbit Hole.
Es gibt ja die eine Verschwörungstheorie der Mud Flood, dass es irgendwann mal eine große Schlammflut gab, dass einfach ganz viel Schlamm kam.
Woher?
Weiß man nicht. Mhm. Ganz viel Schlamm. Und als Beweis werden diese Kellerfenster angeführt. Diese Fenster, diese halbgroßen Fenster, die so am, also so Kellerschächte, ne? Mhm. So kleine Fenster. Und das Argument ist, das ja geht ja nicht, sondern das muss eigentlich ein normales Fenster sein, das aber zur Hälfte mit Schlamm Ach bedeckt so. Ist. Und dann hat man die Tür einfach höher gebaut und die Häuser weiter benutzt, aber halt mit einer höheren Tür.
Ist das nicht sehr einfach zu widerlegen?
Ja, klar. Aber es ist trotzdem, es hält sich trotzdem. Und es ist einfach verrückt, spannend. Weil es gibt Leute, aber das ist so eine Theorie, die ist auch egal. So, es gibt ja Verschwörungstheorien, die sind so wirklich ein bisschen problematisch, aber andere, die sind auch einfach egal. So, da gibt es dann auch eine Verschwörungstheorie, dass irgend so ein Berg irgendwo in der Wüste, der halt so aussieht wie ein Baumstumpf. Der halt, ne, vielleicht kennt man diese Berge, so diese Plateauberge, die oben ganz glatt sind und dann halt so hochführen. Und die sagen halt, das war mal ein riesiger Baum, der gefällt wurde und dann ist der Baumstumpf versteinert. So, und eine riesige Theorie. Die Frage ist natürlich, wo ist der Baum? Kann die nicht beantworten. Aber es ist trotzdem eine Theorie. Und das sind dann so Sachen, die ich da ganz interessant
finde. Wir hatten es ja schon mal damit. Aber ich finde es ja immer spannend, wenn unverständlich, wenn man Verschwörungstheorien hat, wo man dann selber plötzlich so einer elitären Gruppe angehört,
ja.
die alles durchschaut hat.
Ja, klar.
Der erlesene Kreis.
Ja.
Und man macht sich selbst zum Helden.
Ja.
Und zu einem besseren Menschen.
Ich weiß, die Maulwurfmenschen leben unter uns.
Genau. Bei so einer Theorie mit dem Baum oder auch mit dem Schlamm, was bringt es dir daran zu glauben? Weil selbst wenn es so wäre, bei allen wäre es so ein, ja. Du machst dich ja dadurch nicht zu einem besseren Menschen, weil du
ja, einen Baum suchst. Ja, es stimmt schon. Aber du bist halt immer so auf dieser Vertuschung. So, die Medien vertuschen das mit der Mud Flood. Und auch die Frage, warum?
Ich glaube, es ist
also
nur,
warum sollte man das
aber jetzt vertuschen? Gerade ist mir klar geworden, Mud Flood ist einfach sau cool.
Es ist ein geiles Wort.
Es ist einfach die
coolste. 9-11 was an inside job. Meine Güte. Wohingegen Mud Flood?
Flat Earther.
Flat Earth. Funktioniert einfach richtig.
Flat Earth.
Mud Flood.
Ja.
Es klingt einfach gut. Ich glaube, ich nehme mein erstes und zweites und drittes Kind Mud Flood.
Mud Flood. Eins.
Mud Flood will. Finde ich gut. Ja, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch ein bisschen Kontakt mit dem Phänomen der Holocaust-Leugnung.
Mhm.
Ganz kritisches Thema. Ganz schwierig, aber kann man auch nicht viel machen.
Ja, kannst du nicht gegen machen, ja.
kann mich viel dagegen machen.
Ja, haben wir schon mal empfohlen. The Devil Next Door. Auf Netflix anschauen. Fantastische Doku, die man so mitbekommen hat sogar. Ich erinnere mich noch ein bisschen an diesen Demjanjuk-Fall, weil er ja 2009 oder so erst in Deutschland dann verurteilt wurde.
Das ist dieser angebliche KZ-Wächter, der dann verurteilt werden sollte in Israel.
Genau, und dann wurde er dann doch in München dann, glaube ich, verurteilt hier in Deutschland. Aber da war er schon 92 oder sehr, sehr alt jedenfalls. Und ich erinnere mich noch an diese Diskussion, ja, was bringt es denn noch, so einen 92-Jährigen ins Gefängnis zu sperren? Das ist doch Quatsch. Und so, an diese Diskussion erinnere ich mich noch.
Ja.
Jetzt war man da auch nicht so alt, war ein paar Jahre her, 7 Jahre, 8, 9. Wie viele haben wir? 10 Jahre schon her.
Wo ist man auf der Gefängnishierarchie? Weil es gibt ja auch im Gefängnis so eine Hierarchie, an welche Straftaten die schlimm, also selbst in einem Gefängniskontext, wo ja alle, sag ich mal, Dreck am Stecken haben, selbst da noch bestraft werden. Also klassisch natürlich der Kinderschänder, der selbst im Gefängnis noch einen sehr schweren Stand hat. Wo ist man als...
Auch weil es da keine Kinder gibt. Also
Es ist schwierig. Wo ist der KZ-Wächter? Sagt man da...
Hut ab oder...
Vor allem, wie ist da die Beziehung zu den Wächtern im Gefängnis? Man weiß es nicht genau.
Nee, man weiß zu wenig.
Man weiß fast nichts darüber.
Ja, vor allem, der hat ja irgendwie so einen Death-Count von, weiß ich nicht, 400.000 oder sowas. Da kriegst du auch irgendwann, hast du auch eine Einzelzelle verdient.
Ja.
Weiß ich nicht.
Das stimmt schon. Schwieriges Thema.
Schwierig, aber das kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr spannend. Und mir geht es bei solchen Dokus auch immer so, ich bin entweder 100% von der Unschuld überzeugt oder 100% von der Schuld überzeugt.
Ja.
Ich habe nichts dazwischen. Nie. Ich denke mir nie, ja, da müsste man jetzt mal beide Seiten vernünftig an. Ich bin immer 100% auf einer Seite.
Ja.
Und ich bin sicher, so geht es den meisten auch. Und welchen besseren Beweis gibt es dafür, dass Jury-Systeme bescheuert sind, als man selbst vor True-Crime-Dokus, wo man die ganze Zeit 100% von einer Wahrheit überzeugt ist, von der man keine Ahnung hat. Mhm. Und man ist sofort wieder vom Gegenteil überzeugt, wenn der Gegenanwalt plötzlich was anderes auskramt. Ist wie ein Pendel. Nee, nicht wie ein Pendel. Wie ein Pendel, wo der Mittelteil nicht existiert. So bin ich dann bei so Dokus. Bist du da reflektierter? Ich bin da nicht reflektiert.
Ja, bei mir ist es, ich bin dann eher das Pendel. Ja, genau. Ich bin dann auf einer Seite und dann total auf der anderen Seite. Und bei dem Fall ist es natürlich besonders dramatisch, weil da geht es um Todesstrafe. Und dann ist so, dann wird er zur Todesstrafe verurteilt. Spoiler. Und dann kommen halt nochmal neue Informationen ans Licht. Und das ist halt ultra unangenehm, weil man denkt so, wir können den jetzt, welche Informationen muss man dann noch zulassen? Weil du kannst ja immer sagen, ah, ich habe hier noch neue Dokumente gefunden und die müssen wir jetzt erst gerichtlich prüfen. Das kann man ja immer machen. Man käme ja nie zu einer Vollstreckung einer Todesstrafe, weil der Anwalt ja immer sagen kann, hier in diesem Archiv, hier ist noch eine Kiste, lass uns die nochmal angucken. Ja. Weil dann muss man nochmal vor Gericht das alles angucken mit Sachverständigen, bla bla bla. Es hört ja nie auf. Irgendwann, wenn man dieses System hat, muss man ja sagen, ab jetzt ist es. Und das ist halt ultra unangenehm. Deswegen denke ich mir immer nur so, zum Glück gibt es keine Todesstrafe in Deutschland, weil es einfach ein furchtbares System ist. Weil man irgendwie sonst immer sagen kann, ja, sorry, war falsch, komm raus. Aber Jury-System ist natürlich offensichtlich Quatsch. Es gibt viele solche Sachen, die offensichtlich Quatsch sind. Gibt es irgendjemand, der sagt, Jury-System ist eine gute Idee?
Nee.
Und aber trotzdem macht man es noch. Ich glaube, wurde nicht auch irgendwie... Ja, schwierig. Weil Jurys sind halt auch einfach normale, schlechte Menschen.
Ja, und dann bei anderen True Crime Doku, Staircase, auch sehr zu empfehlen, sehr spaßig, das Gleiche. Also, ist auch immer, Jesus Christ, dazu.
Kurz mein Arm. Aha.
Immer wenn man sich
wollen uns die Aliens immer, was
wenn ich mir jetzt zu einem wichtigen Punkt mich nach vorne lehne, rutscht mein Ellenbogen ab, weil ich ein fucking Vollidiot bin. Und jegliche Autorität ist sofort untergraben. Nee, aber ich finde es, ich weiß nicht, wie du das verstehst, aber ich finde es schwierig, dass, also man mit dem Holocaust, in dieser Serie ist der Holocaust immer wieder ein Cliffhanger. Er wird für so einen emotionalen Cliffhanger benutzt, was ich schwierig finde. Weil diese Doku ist ja dramaturgisch aufgebaut.
Ja,
dass man spielt die ganze Zeit mit Informationen und man spielt die ganze Zeit mit der Neugierde des, oh, hat er diese ganzen Juden umgebracht oder nicht? Und eigentlich ist es doch der falsche Umgang, genau wie Michael Haneke ja auch immer das Liste so in einem Interview wahnsinnig fertig gemacht hat, weil er sagt, so kannst du nicht mit dem Holocaust umgehen, mit sowas Schrecklichem. Du kannst es nicht so dir zurechtbiegen, wie du es für deine Geschichte brauchst. Das ist kein Stoff für lighthearted Fiction und so. Und genauso snackt man ja auch diese Dokus.
Würde auch die wenigsten, glaube ich, Schindlers Liste als lighthearted Fiction bezeichnet würden, aber.
Naja, es ist ein mainstreamiger Blockbuster, das meine ich damit, aber.
War es nicht sogar so, dass bei Schindlers Liste Popcorn verboten wurde?
Ja?
Ja. Ich glaube, aber in vielen Kinos wurde Popcorn verboten. Was auch so ist, so, das ist dann das Zeichen des Respekts, dass man kein Popcorn
isst. Popcorn und Juden.
Ja, das ist so. Du darfst weiterhin Schokolinsen essen. Nachos sind okay, aber kein Popcorn, ne? Aus Respekt.
Ja. Ja, genau. Aber ich finde es schwierig. Ehrlich gesagt, habe ich da noch selber keine Antwort für mich gefunden. Was natürlich zum einen dafür gut ist, um Leuten überhaupt erstmal nahe zu bringen, was da so los war und so, gerade Leuten, die nicht interessiert sind, Geschichte interessiert sind, aber halt True Crime interessiert, was ja mittlerweile jeder ist auf eine Art, weil es ja wahnsinnig populär ist. Auf der anderen Seite spielt man aber die ganze Zeit damit, als wäre es irgendwie so ein Stilmittel, um Cliffhanger zu erzeugen und die nächste Folge anzugucken. Weiß ich nicht genau.
Wie heißt denn diese True Crime-Serie mit Marc Benecke, wo der immer Luminol erklärt die ganze Zeit? Da gibt es doch irgendwie so eine.
Das war nicht spannend, wenn ich ganz
Luminol erklärt. Ja, ich glaube, da bräuchte es mal so einen Best-of-Zusammenschnitt. Marc Benecke erklärt Luminol. Das ist dieses Zeug, was Blut leuchten lässt. Eigentlich so dann.
Ja.
Das sieht dann ganz cool aus. Und das ist halt in jedem zweiten Fall wird das halt gebraucht. Und Marc Benecke erklärt jedes Mal aufs Luminol. Neue, immer geduldig, immer aufs Neue. Das spült man da drauf und dann leuchtet es.
Aber immer gesagt, dass man einfach einen Clip einblenden kann. Nee,
letztes Mal. Immer ein anderer Clip. Mach diesen Zusammenschnitt.
Erzählt das immer anders?
Wie heißt der denn? Criminal Minds, Criminal Cases, irgendwie sowas in der Richtung. Es ist eigentlich eine amerikanische Serie, die übersetzt wird, aber oft werden Experten ersetzt durch deutschsprachige Experten, wie Marc Benecke, der dann nochmal zum 100. Mal erklärt. Und auch so, der Typ ist halt Doktor, kennt sich super aus, hat Hitler seziert und irgendwie.
Auch wenn
so.
Er beim dritten Mal in den Sitz nochmal.
Ja, und jemand, der die Serie das erste Mal sieht, ja. Denkt sich, warum ist der so schlecht drauf?
Warum ist der so genervt?
Oh Gott, Leute, Luminol.
Zum letzten Mal.
Mal, ich sag's jetzt noch ein einziges
fucking
Mal.
Fucking Luminol bringt Blut.
Nee, und dann gab's ja diesen großen Staircase-Fall, der eine komplette Netflix-Serie ist. Ne? Genau. Mit vielen Teilen, mit Superspannung, mit hin und her, wer war's. Und in dieser True-Crime-Serie ist es ein Fall, 30 Minuten, und der wird komplett geklärt. Und sagt, ja, so war's und so, nicht anders. Das finde ich so geil, dass einerseits eine Theorie aus dieser Serie so übernehmen kann, dass es für die überhaupt keine Frage ist und die Serie macht es als großes Mysterium auf und Marc Benecke sagt, ja, das war so und so, ciao.
Wirklich?
Ja.
Und zu welchem Ergebnis kommt der? Weil ich hab dieses
das weiß ich ehrlich gesagt.
Okay, müssen wir mal nachgucken.
Ich bin nicht so der True Crime, ich bin da nicht so drin, aber ich finde es lustig, wie einerseits so aufgewählt, aber Marc Benecke macht das.
Weil er
Marc weiß, Benecke wie Luminol weiß einfach, funktioniert. Wie Luminol funktioniert, das ist einfach klar.
Ja. Es sind so manche Berufe, wo man ein Wissen braucht und das klingt wahnsinnig komplex und so, aber vielleicht hast du dann einfach, dein Beruf klingt so unantastbar, aber eigentlich hast du nur Luminol verstanden.
Ja. Und ich glaube, so auch so Arzt ist einfach, du hast halt dieses Piep-Ding verstanden. So. Du weißt, piep, piep, oh, 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 da ist ein Problem. Und piep, piep, passt. Ja,
das passt.
Perfekt, passt.
Ja, das ist immer mal so Erfahrungswerte, was passiert, um es zu beschleunigen und so weiter.
Da habe ich auch mal einen Podcast drüber gehört, dass das anscheinend Leute eher noch kranker macht,
ja.
Diese Krankenhausatmosphäre, auch mit diesen ganzen Geräten, die oft in der nicht harmonisch, sondern disharmonisch und auch in einem komischen Rhythmus die ganze Zeit miteinander piepen. Und irgendjemand hat sich zur Aufgabe gemacht, sozusagen die Krankenhausumgebung jetzt als musikalisches Problem zu betrachten oder als Klangproblem zu betrachten und einfach zu sagen, lass uns die Geräte irgendwie harmonische Akkorde bilden lassen oder so, wenn die eh schon zusammen piepen die ganze Zeit oder die in den Rhythmus bringen, sodass du jetzt halt im Krankenhaus liegst und du halt die ganze Zeit so piep, 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 ja. Piep, piep, piep. Oh nein!
Und mein
die ganze
Reggaeton! Reggaeton!
Ah yeah, Gott! Und die einfach die ganze Zeit so coole, sphärische Musik spielen, anstatt piep, piep, wo du einfach wahnsinnig wirst in einer Zeit.
Ja,
du bist eh schon krank, dir geht es eh schon schlecht.
Atonale Musik ist ja nichts anderes, oder komplexe Musik ist ja nichts anderes
Folter. Als
schwer zu lösende Formeln für den Kopf. Weil die Wellenlängen ja nichts anderes sind, als die mal alle Zusammenhänge.
Spannend, weiter.
Wellenlängen haben immer Zusammenhänge. Und die einfache Akkorde, so C-Dur, da haben die Wellenlängen der verschiedenen Töne, dieser drei Töne, sind einfach zu lösen. Die sind dann im Verhältnis von
das
zwei zu drei.
Das machst du im Kopf.
Die machst du im Kopf.
Das so. Macht der Kopf im Kopf.
Checkst
da
du
brauchst
sofort.
Du kein Blatt Papier.
Du brauchst nicht darüber nachdenken. Das ist so, ich glaube, Verhältnis, so eine Quinte ist im Verhältnis von 2:3, die Wellenlängen.
Locker.
Die haben viele gemeinsame Nenner, so. Das ist okay. Schwieriger wird es dann bei so 7er Akkorden und irgendwann Wagners Tristan-Akkord und so weiter. Oh mein Gott. Oh,
hey.
Das ist dann immer sehr komplex. Und deswegen glaube ich ja, dass Leute, die viel Musik hören, irgendwann dazu neigen, komplexere Musik zu hören, weil irgendwann das Gehirn used ist, diese Formeln zu lösen im Kopf. Wie jemand, der sich sehr viel mit Mathematik auseinandersetzt, auch irgendwann in der Lage ist, komplexere Formeln zu
Schon
lösen.
Schon wieder 5 plus 4. Ja. Langweilig.
Keine Lust mehr.
Gib mir mal was
Schon
Großes.
Schon wieder Luminol.
So, auch an der Kasse.
Mehr.
Auch an der Kasse. Mei, gib mir mal eine Wurzel hier.
Ja.
Nicht immer nur 4,60 plus 8,20. Logarithmus, komm schon.
Ja, genau.
Gib mir mal was.
Ja, genau. Und dann glaube ich, deswegen, so funktioniert auch Musik. Und deswegen kann ich es verstehen, weil ich glaube, also wenn diese ganzen Geräte ja irgendeinen Ton haben, dann ist es, glaube ich, einfach nur wahnsinnig nervig und
Das ist ja auch bei so, bei Elektrozügen, ich glaube, die meisten Züge, dass die ja, die haben ja keine Gangschaltung, aber die müssen ja trotzdem irgendwie anfahren. Und dadurch, genau, haben die ja immer so diese Frequenzen, wo sie so einen Sprung machen. Und da hat man sich ja anscheinend darauf geeinigt, dass man eine Tonleiter macht. Weil es ist ja auch willkürlich.
Aber welche? Moll?
Weg ist er. Weg. Aber finde ich gut. Man könnte, glaube ich, viele Dinge auch so wie eine Fahrradklingel klingt, irgendwie, dass sich das alles abstimmt. So, dass man alle Hupen und Fahrradklingeln miteinander abstimmt, dass es schöne Klänge zusammen ergibt, dass die ganze Welt mehr in Harmonie ist.
Jetzt hat man ja in den USA hat man die Notarzt-Sounds, hat man so randomisiert.
Ja.
Das ist ja nicht mehr so, sondern es ist ja ab und zu dieses. Also, das ist ja. Es ist so random, verstehst du?
Ja. Damit man sich nicht dann.
Es hat dann dieses Rattern zwischendurch.
Ja, aber ist da nicht ein DJ mit im Beifahrersitz?
Ja.
Ich dachte, da ist immer
gut einer. Gelaunter, außer beim Todesfall, er ist nicht so gut gelaunt. Dann noch traurig, ja, genau. Hand an Kopfhörer, traurig.
Ja. Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch in New York so, dass man sich nicht an die Sirenen gewöhnt und dann irgendwann sie nicht mehr hört.
Deswegen kann man sich mit dran gewöhnen. Deswegen haben die jetzt willkürlich gemacht.
Genau.
Wo ich aber bei The Staircase noch hinaus wollte, da ist halt der spannende, diese Serie, die langatmige Serie, da sieht man irgendwann die Jury, wie die den Garten beobachtet, weil es vor allem darum ging, konnte die Familie hören, wie etwa jemand stirbt im Haus, konnten jetzt draußen am Pool hören. So, und dann ging es um die Abstände und so, dann haben die irgendwann die Jury halt dahergeholt, was halt 12 Vollidioten waren, so wir könnten dabei gewesen sein. Und dann haben die Jury
einfach gezeigt, nur nach Hause wollen.
Haben die Jury gezeigt, manche haben dann so Experimente gemacht, einer hat gerufen, hallo, von innen drin, und dann haben die draußen, haben wir das noch gehört, haben sich Notizen gemacht, und zwei Leute standen vor einem Busch. Zwei Leute standen vor irgendeinem Busch und haben sich Notizen gemacht, im fucking Garten. Hallo? Und die entscheiden dann über so ein Menschenleben da.
Der eine hatte Kopfhörer auf. Einen Podcast gehört.
Was ist denn da los?
Aber der eine hat gehustet, während er gerufen hat. Das machen
Leute, die keine Ahnung haben von nichts. Die stehen dann da rum und stehen vor dem Busch und machen sich Notizen auf so einem Yellow Pages-Ding.
Wohingegen in Deutschland gibt es einen richtigen Sachverständigen, der fährt so einen Wagen mit einem großen Ohr drauf, der kommt dann und horcht und dann kann der genau sagen,
Maßband,
genau.
Ohr, großes Ohr.
Wird schön standardisierte Klänge, da hast du immer Hey Jude, weißt du, was los ist?
Das stimmt. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber dieses Jury-System ist nichts für mich. Aber ist auch nur meine Meinung.
Okay, Stefan haut mal eine Meinung raus. Wenn ihr Stefans Meinung seid, dann schreibt an
schreibt in die Kommentare.
Schreibt in die Kommentare, dass ihr auch gegen das Jury-System des amerikanischen Justizsystems seid. Dann können wir vielleicht
zusammen
was bewegen.
Können wir was bewegen.
An der Stelle, falls wir selber mal angeklagt werden.
In Amerika.
Und dann einfach sagen, das ist ein unsinniges System.
Ja, aber da haben wir doch sofort verloren dann, oder? Weil wenn wir das Jury-System fertig machen und dann in einen Prozess kommen, wobei.
Deswegen spricht sich niemand gegen das Jury-System aus.
Weil alle Angst haben, dass man mal irgendwann von der Jury, weil automatisch fürs Jury-System auch ist, wenn man geladen wird dann.
Ja, klar. Aber es macht spannend. Dadurch, glaube ich, ist auch diese amerikanische Justiz spannender und auch dramaturgisch besser ausnutzbar.
Ja.
Weil du kannst immer den charmanten Anwalt, der vor der Jury den emotionalen Monolog hält, zeigen, weil es hat einfach einen Sinn.
Und der Beruf des Anwalts ist doch deutlich spannender und cooler.
Auch so Better Call Saul würde in Deutschland, da guck mal, das wäre doch mal was für einen Sketch-Comedy-Kanal. Ja. Better Call Saul, lieber mal Saul anrufen.
Ja.
So, das ist auch meine Sketch-Serie.
Alle Wortspiele verloren gegangen sind.
Das ist aber eine Sketch-Serie, wo du einfach sagst, wo er seinen Monolog hält und der Richter einfach sagt, nee, nach Paragraph 180 ist er schuldig. Ciao.
Ja, der müsste heißen, ist alles gut, Mann.
Ach so,
It's all good, man.
Salis Gutmann.
It's all good, man. Ja.
Salis.
Heißt Salis Gutmann.
Ja. Salis Gutmann.
Ja, Salis Gutmann. Und den beobachten wir auf seinem sehr langweiligen Weg Richtung
Oberster Anwalt. Gerichtshof. Einfach mal schön durchballern. Schön durchballern. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Warst du vor Gericht?
Ich war schon mal vor Gericht, als ich von einem Freestyle-Karatisten verprügelt wurde, ja.
Da kann man auch das immer hinzufügen, dass du von dem Freestyle-Karate-Meister zusammengeschlagen wurdest.
Ja, wenn ich sage, ich wurde verprügelt, dann sind doch alle sofort desinteressiert und sagen, was ist das für ein Feuer, der sich verprügeln. Da wollte ich aber dazu hinzufügen, dass es jemand war, der Freestyle-Karate ausgeübt hat.
Das war nicht mal ein Meister. Kein Preis gewonnen?
Nee, du brauchst jetzt auch nicht so nachfragen.
Aber der war im Verein oder war der da?
Warum spielt das überhaupt eine Rolle? Warum? Vielleicht hat er das nur im YouTube-Video gesehen. Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall Freestyle-Karate ausgeübt. Aber ich muss jetzt nicht so nachfragen. So
aber was heißt Freestyle Karate? Der macht Karate und Rap nebenbei, oder was?
Ich bin
oder
mir was? Nicht. Ja, ich glaube, es ist improvisiertes Karate. Freestyle. sich reimende Formen. Ich bin mir nicht sicher, genau. Tat jedenfalls weh, falls du das wissen willst.
Ja.
Und dann war ich vor Gericht, ja, das stimmt. Und dann waren aber, ich habe nie in der Kette jemals, hatte ich einen Anwalt oder so. Komisch irgendwie. Ich war auch noch nicht 18. Kein Anwalt. Und dann habe ich da jemanden angeklagt halt und dann muss ich auch vor Gericht, wurde ich eingeladen. Hinten war ein Zuschauer Riesentribüne, 20.000 Menschen.
Nicht ausverkauft, muss man leider dazu sagen. Die
Presse ist nicht angereist, was mich zu meiner Verwunderung, weil das Medieninteresse entkam, sehr gering. Mhm. Dachte ich, zumindest irgendwie, wenn der Pamela lokalkompass.de oder so kann nochmal vorbeikommen. Nee.
Freestyle-karate.de.
.org ist auch dabei. Jo, haben für den Jungen sich eingesetzt. Und dann halt der Verteidiger und der Staatsanwalt, der auf meiner Seite war.
Also, du warst ja auf der Anklageseite, ne? Du hast ja den schweren Hammer der Justiz geschwungen.
Ich habe den geschwungen, ja. Nicht und nicht hochbekommen. Nicht hochbekommen, weil er zu schwer war.
Das ist schwierig. Das ist schwierig.
Aber meine Taktik war, ach, es war alles okay. Und ich hätte da Nasenbluten.
Der Staatsanwalt immer so,
right. Nee, und es war mega, weil ich habe irgendwie gesagt, ja, ich hatte dann Nasenbluten. Und hat der Staatsanwalt gefragt, wo hatten Sie denn das Nasenbluten her? Wollte natürlich, dass ich sage, dass ich den Typen beschuldige. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich hab manchmal auch so Nasenbluten. Vielleicht, ich wusste nicht, ob es daher kam.
Und du drehst dich um zur Jury. Weiß wirklich jeder, woher man Nasenbluten hat?
Und die Jury so, wir sind Zuschauer.
Hatte nicht jeder von euch schon mal Nasenbluten und wusste gar nicht, woher? War es zu tief gepopelt oder im Schlaf die Nase gebrochen?
Herr Tietze, können Sie sich
jeder, nein! Hebe der den ersten Stein,
sich jetzt bitten,
der schon niemals Nasenbluten hatte und nicht dafür Rechnung tragen konnte.
Sie, und dann auch so Leute ansprechen. Sie, kommen Sie mal nach vorne. Ja. Leute,
komm mal hin.
Auf die Bühne.
Helft ihm auf, helft diesem Mann auf!
Kommen Sie mal hoch, kommen Sie mal auf die Bühne. Auch so einfach Leute ansprechen, die in der ersten Reihe in so einem Gericht. Das macht man übrigens viel zu selten. Großes Shoutout an Tipp. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Studenten seid oder sowas, setzt euch mal ab und zu in Gericht. Ist es die geilste Aktivität? Du kannst so oft coole oder wie ich sehe, eine geile Fälle.
Geil.
Wenn ihr Bock auf, alle stehen auf True Crime. Ihr könnt True Crime auch in eurer Stadt live gucken.
Ja, True aber Crime. Was heißt denn True Crime? Ja, der Baum wächst über den Gartenzaun.
Nee, auch geile Mordfälle, Garten. Rape.
Kommst du bei Mordfällen, kommst du da nicht rein?
Doch, Mord weiß ich jetzt nicht. Aber ich war, wir waren von der Uni aus, waren wir in einem fahrlässigen Tötungsdelikt. Konnte man einfach dazugucken. Das war ganz schön schlimm auch, aber da kann man zumindest zugucken dann. Also man kann auch krasse Sachen sich anschauen hier in Deutschland.
Aber dauert sowas nicht ewig? Sind es nicht immer so 30 Verhandlungstage oder so?
Ja, gehst halt immer, wenn du Zeit hast und guckst halt, was du so mitnehmen kannst am Tag. Und hast du geile Shows.
Was habe ich verpasst?
Ja.
Psst.
Sie.
Popcorn.
Ja.
Gibt's da Snacks?
Nee, da Popcorn wurde verboten.
Gar keine Snacks?
Schokolinsen.
Immer die Schokolinsen. Für mich war das früher völlig normal, Schokolinsen im Kino zu essen. Mein Vater und ich haben immer Schokolinsen geholt. Popcorn war immer so, immer Schokolinsen.
Hat man nicht gehabt.
Diese unglaublich farbenfrohen Schokolinsen, wo es dunkles Pink und helles Pink gab als Farben. Und also ich denke, schon mal was von Smarties gehört, M&M's,
ja, oder
farbenfroh.
Blau, der Farbe Blau.
Sowas, so ja. Aber nein, wir haben uns in unserer Firmentradition dazu entschieden, unsere Schokolinsen in Pink und helles Pink.
Ja, und dann kommt raus, dass der Gründer farbenblind war vielleicht.
Kann sein.
Kann sein.
Kann sein.
Kann nicht sein.
Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass sämtliche Mitarbeiter dieser Firma farbenblind sind. Oder einfach jede erdenkliche Farbe sind.
Ja, und dann war meine Taktik zu sagen, ja, jeder kann mal Nasenbluten haben. Weiß nicht, woher es kommt. Und dann waren alle in dem Gerichtssaal beeindruckt von meiner Ehrlichkeit.
Oh.
Dass ich nämlich nicht dem irgendwelche Schulden in die Schuhe hab schieben wollen. Sondern es immer so war, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, war auch schon lange her.
Und Sie lagen auf dem Boden, Herr Tietze.
Ja. Oder stand, ich weiß es doch nicht mehr.
Bleiben wir bei liegen. Warum lagen Sie an diesem doch sehr kalten Herbsttag auf dem Boden, das auf der Straße, auf dem Asphalt?
Das kennt man doch ab und zu, dass man mal das Bedürfnis hat, sich irgendwie hinzulegen. Ich will jetzt auch niemandem irgendwie beschuldigen, dafür mich hingeworfen zu haben oder so. Ich falle auch oft hin.
Aber Sie haben hier in der Aussage geschrieben, dass kurz bevor Sie auf dem Boden lagen, der Fuß des Angeklagten, das Ihr Kinn berührt hat. Meinen Sie nicht, dass das was miteinander zu tun hat?
Fußschmus, sage ich immer. Ich weiß
Können wir das aus dem Protokoll streichen? Können wir das streichen?
Wie schreibt man Schmus?
Nein. Können wir das, dass ich nachgefragt habe aus dem Protokoll? Können wir das nicht? Sie schütteln mit dem Kopf. Sie schütteln mit dem Kopf. Haben Sie das aufgeschrieben? Können wir das raus? Okay. Glauben Sie nicht, dass diese Berührung des Fußes.
Können Sie die Frage umformulieren? Das ist mir kurz kompliziert gestellt. Mit dieser Nicht-Konstruktion.
Warum lagen Sie auf dem Boden, Herr Tietze?
Ja, akuter Anfall von Müdigkeit. Man kennt es doch, man hat mal, man möchte mal
sie groggy. Lagen auf der Straße.
Man ist manchmal groggy.
Im laufenden Verkehr lagen sie auf der Straße.
Ja, ist ja auch, dann manchmal ist ja auch egal, wo und so. Die sehen dann ja auch, da fahren die außen rum und so weiter. Da bin ich hingefallen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich war auch sehr betrunken. Ich war
laut
sehr betrunken.
Aussage der Polizei haben sie geschrien. Aua, aua, Hilfe, aua, Schmerz. So ein Schmerz,
Schmerz. Habe ich gerufen.
Ich kann mein Kinn kaum noch bewegen. Der hat mir ins Gesicht geschlagen. Oh. Der
ja, hat mir dafür, dass ich mein Kind nicht bewegen konnte, hat mir ganz schön viel gesagt.
Geschlagen. Hör auf, wow, mich zu schlagen. Herr Thiese, warum haben
Sie
das?
Für jemanden, der behauptet, sein Kind kann er nicht bewegen.
Streichen Sie das aus dem Protokoll. Warum haben Sie das bei der Polizei ausgesagt?
Ich wollte Ihnen eine spannende Story dann auch erzählen. Die haben mich gefragt mit so großen Augen.
Hier sagen Sie Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich lüge nicht.
Aua,
der hat mich geschlagen.
Ich
lüge nicht. Ich schwöre, ich lüge nicht.
Warum sollte man das sagen? Ich habe den geschlagen. Ich habe den Angeklagten geschlagen. Ich bin der eigentliche Täter. Schauen Sie mich nicht so an.
Keine weiteren Fragen.
Was der größte Plot-Twist. Ja, und dann war ich so sehr wenig defensiv und beschuldigend, dass am Ende selbst der Anwalt, oh, komischer Anwalt übrigens von dem Angeklagten, der dann gesagt hat, ja, Herr Thietzer war ja auch so ehrlich hier, das passt schon. Herr Richter, was auch immer Sie wollen, was mein Angeklagter.
Oh, sehr gut.
Und dann hat der Angeklagte ist ins Gefängnis gekommen.
Krass.
Tatsächlich. Wegen meiner, habe ich mir nachher so eingeredet, meiner Taktik.
Nicht schlecht.
Und dann dachte ich mir, kann man darauf stolz sein, jemanden ins Gefängnis gebracht zu haben? Und dann dachte ich mir, vielleicht.
Schwierige Frage.
Dann habe ich mir ausgeredet, das ist meine Taktik.
Was macht er heute? Machst du noch Freestyle Karate oder?
Nee, der ist dann im Gefängnis bekehrt worden.
Aha.
Und ist jetzt dann so auf die Bahn geraten und so.
Oh.
Ja.
Ja, blöd, passiert manchmal.
Ja.
Staatsanwalt hat noch so ein Bounty zugeschoben, so. Gut gemacht.
Danke.
Gut gemacht. Aus dir wird auch mal ein guter Anwalt. Nee, was möchtest du werden?
Astronaut.
Na dann. Viel Erfolg.
Gibt's
das? Ah, ich nehme denselben Weg auch. Okay.
Gibt es eigentlich noch so klassische...
Und sie sind den gesamten Weg nach
gemeinsam
Hause zusammengelaufen.
Weil die zufällig Nachbarn waren.
Nach so einer Gerichtsverhandlung, wenn man mit dem Angeklagten dann noch nach Hause muss,
Gott,
nervig. Wer kennt's nicht?
Die,
wer kennt's
spezifische
nicht?
Comedy heute von Florentin Will. Wer kennt's? Kennt ihr das?
Oder wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird nach einer 2 Jahre Behandlung und der Chefarzt denselben Heimweg nimmt wie man selbst und man den
und
gesamten
der Chefarzt
Weg
in der ersten Reihe der Comedy-Show
und man läuft den gesamten Weg nach Hause. Och, ist das blöd. Man wird verhaftet. Wird aus
Florentin
dem Gefängnis,
Will, meine Damen und Herren.
Nee, einen habe ich noch.
Nee.
Aus dem Gefängnis entlassen. Und der Polizist macht gerade Feierabend, der einen verhaftet hat, und läuft die gesamte 2,5-stündigen Heimweg neben einem Schweigen. Nee, bleib mal da, setz dich mal hin.
Nicht.
Schweigend neben einem her
so
bis nach Hause.
Relatable.
Bis, hör auf, bis nach Hause. Oder kennt ihr an der Kasse diese
Nein,
Trenner? Kennt ihr die Trenner?
Ja.
Mega, oder?
Ja.
Wie Leute nervös werden, wenn man manchmal die Trenner nicht dazwischen legt.
Ja.
Ja. Okay, das war's. Macht's gut.
Was?
Ich bin raus.
Das kann ich.
Ciao, komm. Quatsch, komm, die Glocke.
Da war zum ersten Mal, was man nicht kannte.
Macht's gut. Ciao.
Wo ist der Witz davon?
Ciao.
Da war zum ersten Mal ein
Ciao.
Setup, was
und
ich kannte.
Und der nächste Act, Stefan Thietze.
Hallo, mein Name ist Stefan. Das Fun steht für Spaß. Kennt ihr das mit dem Warentrenner? Wie kauft man
ja!
Einen? Wie kauft man einen? Wie kauft man einen Warentrenner?
Ja.
Die alten Gags, alten Schoten. Ja, und das war meine Gerichtserfahrung. Rückblickend eigentlich mal gut, was mitzumachen, fand ich immer.
Ja, glaube ich, ist auch gut. Was ich mal verrückt finde, ist, dann gibt es ja manchmal so Character Witnesses. Also Zeugen, die eigentlich die gar nichts zum Fall selbst aussagen können, aber die den Angeklagten oder den oder Leute, um die es geht, charakterisieren können. Also sagen können, ja, der hat mir seinen Rasenmäher geliehen, das ist ein toller Typ, sodass die Jury sagt, na, dann wird er den ja nicht umgebracht haben.
Eigentlich müsste man die ganze Zeit in seinem Leben daran arbeiten, doch.
Ja, wahrscheinlich, aber das hat eine lange Tradition, weil ich glaube, so im Mittelalter gab es dann halt irgendwie den Leumund oder sowas, wo im Grunde nur galt, ob du in der Stadt einen guten Ruf hattest oder nicht.
Ruf.
Und dann gab es wirklich auch ausgestellt als Dokument, dein Leumund konnte man sich ausstellen lassen. Hier, jemand bürgt für dich, irgendwie ein Bürger kann für dich bürgen, ne, sagt man ja auch. vielleicht.
Genau. Klingt ausgedacht.
Ja, so.
Weirdly convenient.
Und dann konnte man sagen, hier, zack, Leumund, und dann war man raus. Weil, worauf soll man denn gehen im Mittelalter? Haben sie den ermordet? Nein. Ja gut, wir haben weder Fingerabdrücke noch Zeugenaussagen.
Noch Luminol, irgendwas. Wir wissen nicht, weil...
Wir haben kein Luminol, wir haben keine Kameras. Ja gut, dann nicht. Ciao. Ja, oder doch.
Sir Mark Benecke, erhellen Sie uns.
Werte Lords, werte Ladies, nun spricht zu Ihnen Dr. Mark Benecke.
Gemach, gemach, Herr Fürst. Setze sich der Pöbel und schaue mein Spektakel. Vergossener Lebenssaft von diesem Juden hier im Gerichtssaal. Rot sowie das Blut eines Christen. Doch, schaut her, mein Zauberstaub. Das Blut leuchtet wie der Heiligenschein.
Verbrennt ihn.
Eines Heiligen.
Er ist ein schlimmer Hexer.
Nein, so schweige er.
So verbrennt ihn doch.
Nein, darauf wollte ich nicht. Genau, nein.
Ja, es leuchtet.
Darauf wollte ich,
ja. Sorry, es leuchtet.
Also, ich
können wir alle mal tiefer sprechen?
Kurz, warum das?
Warum müssen wir alle so hoch sprechen?
Verschiedene Chemikalien reagieren mit den organischen. Ach, das ist schwierig. Es war eine harte Zeit damals. War eine andere Zeit. Könnte man auch mal machen. True Crime im Mittelalter.
Oh,
man
ja.
könnte
oh.
so viele tolle Sachen machen. Oh, aber ihr sitzt immer nur zu Hause rum und hört den Podcast. Ihr macht nichts.
Eine Sketchshow.
Ihr macht nichts. Schreibt ein cooles Drehbuch, dreht ein Sketch.
Das war für
Netflix. Nein, ihr sitzt da und.
Ja, jetzt hör mal auf, immer mit den Zuschauern
macht
zu schimpfen.
Die machen nichts.
Ist doch okay, nichts zu machen. Das ist ihr gutes Recht. Willst du denen gerade die Freiheit nehmen, nichts zu tun?
Sitzen den ganzen Tag im Gerichtssaal und schauen sich hier irgendwie gierig, wo ihr richtig angeklagt.
Wenn das so ein Hobby wird, dass man ab und zu ins Gericht geht, finde ich toll.
True Crime ist einfach nur eine andere Art von Voyeurismus. True Crime gibt dir die Möglichkeit, ins Privatleben von anderen Leuten zu schauen. Einfach, weil man sagt, oh, der hat was verbrochen. Oh ja, zeig mir die Wohnung.
Aber oft kommt raus, der im Keller? Haben nichts verbrochen.
Ja, genau. Und dann hat man einfach gesagt, oh, jetzt konnte man mein Nachbarhaus sehen. Schämt euch. True Crime ist schäbig.
Ist nicht jede Serie auch?
Ja, aber das ist ja fake.
Ja, ja, aber trotzdem.
Die Daltons wohnen ja nicht wirklich in dem.
Aber befriedigt man nicht trotzdem Daltons? Auch weird. Aber befeuert man nicht trotzdem so eine Art Voyeurismus, auch wenn man es darstellt?
Wie sieht es aus in Jabbas
Film?
Palast?
Ja.
So ein bisschen?
Ja, weil ich ihn vorher nicht gewusst. Jetzt hast du gewusst.
Ich habe letztes Mal über Worte nachgedacht, dass es schon ziemlich weird ist, weil ich mache ja gerade ein Science-Fiction-Abenteuer, Pen-and-Paper-Abenteuer für Rocket Beans, und da muss man sich auch viele Namen ausdenken. Und Namen klingen immer bescheuert irgendwie. Es ist immer so.
Namen klingen immer ausgedacht.
Ja, ja, man denkt dann immer so an das, wonach sie klingen.
Aber sind sie auch?
Dann hast du.
Sorry. Aber es ist das große Problem. Das große Paradoxon ist nämlich, weil es ist auch meine. Also, wenn man überlegt, wie viel Zeit als Drehbuchautor verbringt man damit, eine Szene zu schreiben oder sich Namen auszudenken, ist es sehr eindeutig, 80% Namen ausdenken, 20% schreiben.
Ja.
Und es ist absolut nicht machbar, weil Namen klingen immer ausgedacht. Was aber seltsam ist, weil Namen sind ja immer ausgedacht.
Ja.
Weil man überlegt sich immer Namen, die gut klingen. Aber Eltern machen ja genau das Gleiche. Deswegen gibt es ja verhältnismäßig viele Alliterationen oder ich weiß nicht, irgendeinen Ausschlag in eine Richtung wird es ja schon geben. Aber
deswegen klingen
Namen klingen ja immer ausgedacht. Ausgedachte Namen.
Ja, und man denkt sich immer so, das klingt so ähnlich wie, dann heißt halt eine Figur, die heißt Boris Bagua. Und dann denkst du, das klingt wie Jaguar. Und das ist lame, weil das klingt wie Jaguar. Und das ist blöd. Aber dann habe ich mir zum Beispiel gedacht, Jabba the Hutt. Das Wort Hutt, Hutte, H-U-T, heißt einfach Hütte. So wie Pizza Hut.
Der Hutte.
Hutt heißt einfach Hütte. Und George Lucas hat seine Figur Jabba the Hutt genannt, was nichts anderes heißt
Jabba
als Jabba die Hütte. Es heißt einfach Jabba die Hütte.
Also sind die Hutten nicht auch ein existent?
Nee, die Hutten, wirklich? Du meinst als Volksstamm irgendwo in Ruanda? Wir waren noch nicht in Ruanda, deswegen habe ich da keine Ahnung.
Nee, wir haben noch keinen Beitrag von euch aus Ruanda bekommen.
Doch, wir haben Ruanda.
Ja?
Ja, wir haben Ruanda.
Ah.
Also safe, also keine weiteren zu Ruanda. Was wir noch brauchen, ist Südafrika, bitte.
Nee, habe ich auch schon eins bekommen.
Ja? Sehr gut.
Elfenbeinküste noch nicht.
Aber es ist einfach komisch, weil für einen englischen Hörer heißt es einfach Jabba die Hütte. Weil die machen ja auch keine Artikelunterscheidung mit the. Das heißt, Jabba the Hutt kann einfach Jabba die Hütte heißen. Aber trotzdem klingt's cool. Man muss es einfach mit genug Souveränität und Selbstbewusstsein einfach behaupten.
Ich komme seit Jahren nicht über den Fakt hinweg, dass. Und alle sind nicht so amazed wie ich darüber. Aber Pizza Hut heißt ja Pizza Hütte.
Ja.
Aber ich habe damals als Kind immer gedacht, Pizza, Hut. Weil da steht ja Hut.
Ja.
Und ich
ja.
spreche kein Englisch.
Da ja.
steht Hut. Pizza, Hut. Das Logo sieht aus wie ein Hut. Sieht aber auch aus ja. wie eine Hütte. Weil ein Kamin drin ist. Wie amazing ist das,
ja.
dass alles übersetzt wurde in diesem Ding. Also natürlich nicht, aber Pizza Hut macht logotechnisch genauso viel Sinn, weil es sieht aus wie so ein spitzer Hut, so ein Peter Pan Hut. Auf der anderen Seite heißt es aber Pizza Hut, weil es die Pizza Hütte ist. Und das Logo sieht auch aus wie eine Hütte.
Ja.
Aber wie genial.
Es ist perfekt.
Es ist das perfekte, es ist perfekt, das beste Missverständnis.
Es ist ein Missverständnis, aus dem man auch nicht mehr rauskommt eigentlich. Weil
oder auch aus
niemand hätte dich korrigiert.
Ich suhle mich in diesem Missverständnis seit Jahren.
Bis heute sagst du noch Pizzahut.
Pizzahut. Ist ein Hut.
Das ist... Ja, diese Sätze nicht. Es sieht aus wie ein Hut!
Ich finde das fantastisch.
Aber Pizzahut ist eigentlich auch eine gute... Aber dürfte man eine Firma Pizzahut nennen in Deutschland? Weil du hast ja sehr Hut.
Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Weil ja auch Bordbildmarken gesaved sind.
Ich meine, du kannst ja Pizzateig so knusprig backen, dass du daraus so einen Sombrero-artigen einen
Pizza-Hut Hut machst.
Machst. Und dann trägt man den Hut und isst ihn halt so von oben runter. Und dann brauchst du auch keine Stühle und Tische, sondern du hast halt diesen Hut und isst den vom Kopf weg. Mhm. Ist genial.
Ja.
Ist genial.
Ja, ist genial.
Ist genial.
Schon genial.
Ist wirklich genial.
Kongenial.
Perfekt.
Ein Wort, was man nicht braucht.
Nein.
Kongenial ist eines der schlimmsten Wörter der Welt.
Niemand weiß es. Also ich fand, die Serie war gut, fast sogar... Con
gut. Oh mein Gott.
Con gut.
Oh mein Con Gott. Dass du das so formulieren musst. Wirklich grauenhaft. Ist so. Ist,
man weiß nicht genau, was es bedeutet. Niemand könnte das. Das ist so.
Das Gefühl, was man hat, wenn man mit Fingernägeln auch über eine Tafel geht.
Ja.
Das habe ich, wenn jemand kongenial sagt.
Ich bin oft froh, dass ich wenig fremdsprachige Bekannte habe, weil ich könnte die meisten Worte nicht erklären. Wenn mich jemand fragt, so Paolo. Aus Buenos Aires, fragt, hey, Florentino, ey, eine Frage. Was heißt kongenial? Und ich sag so, ja, das ist halt wie
super genial.
Halt so super duper hier. gut.
Par excellence.
Gut. Könnte ich nicht erklären.
Nee, man kann viele Wörter nicht erklären.
Man kann vieles nicht erklären. Kann nee. Der Fisch erklären, was Wasser ist? Kann der Vogel erklären, was Luft ist?
Weiß der Fisch, dass er in einem weirden Aggregat lebt?
Vielleicht. Es gibt auch Unterwasserflüssigkeitsabstufungen?
Unterschiede, ja. Druck. Wasserdruck nimmt er zu mit der Tiefe. Doll zu. Und das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Deswegen, manche Fische schwimmen in manchen anderen Gefilden. Soll ich dir erklären, warum der Luftdruck zunimmt? Ich bin übrigens, vielen Dank dafür, dass ich endlich weiß, warum meine Brille beschlägt oder mein Auto beschlägt.
Ja.
Das hast du war's so fantastisch erklärt.
Dankeschön.
Nee, kein Gamechanger.
Ich wurde oft korrigiert, aber ich nehme es trotzdem. Je weniger man korrigiert wird, desto besser ist mittlerweile.
Nee, du hast es ja natürlich eins zu eins richtig erklärt. Und ich kann aber nichts daran ändern, dass es nach wie vor ein Problem ist. Ich habe ja vorher das Problem auch schon in den Griff bekommen. Wusste nur nicht, warum ich es in den Griff bekomme, weil ich habe auf alle Knöpfe gedrückt im Auto, auf die man dann drückt, wenn es beschlägt, was man so lernt, so Automatismen.
Ja.
Und dann ist weg. Und bei der Brille muss ich halt irgendwann in so ein T-Shirt greifen, um es dann wegzumachen. In der Hoffnung, dass es dann weg ist. Und meistens kommt es dann zurück und dann ist irgendwann weg, weil es sich an die Augentemperatur angleicht. Aber danke, dass ich es verstanden habe.
Es ist ganz merkwürdig, in was für einer physikalischen Welt wir leben und wie wenig wir verstehen. Ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich noch ganz genau, weil wir es ja auch von Harald Lesch hatten, eine Folge Leschs Kosmos. Und der hat erzählt, also man muss ja einfach hinnehmen, dass wir in einer Welt leben, wenn man mit einem Duschvorhang, einem nicht festen Duschvorhang duscht und die Dusche geht an, dann saugt sich der Duschvorhang an den Körper an.
Ja.
Und das ist so.
Ja.
So, das kann man nicht ändern. Ja, politische Systeme kann man stürzen, wirtschaftliche Systeme kann man ändern. Aber das ist halt einfach.
Duschvorhang bleibt an der Kleben.
Das ist.
Duschvorhänge kleben am Menschen.
Du denkst dir einfach, oh, jetzt duschen und
ja.
saugt er dran.
Hi, ich bin's wieder.
Hi, schön, dass du da. Und Harald Lesch hat gesagt, man weiß nicht, warum.
Was?
Also, der meinte so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass irgendwie dadurch, dass die Tropfen aus dem Duschkopf, weil es gibt ja einen Punkt, an dem ein Tropfen sich spaltet. Also ein Tropfen startet ja als großer Tropfen, aber je schneller er wird, desto mehr breitet er sich aus, wie so ein Franzosenhut, Und dann irgendwann wird er zu groß und reißt auseinander.
Ein fantastisches Ja, oder
wie so ein rotes
Beispiel.
Blutkörperchen.
Nein,
ja?
Nein, es war fantastisch.
Ja.
Ironiefrei.
Und dann irgendwann wird der Druck, der Luftwiderstand so hoch, dass er auseinanderplatzt. Ja, ja. Und dann wird der Tropfen immer kleiner. Und auf der Erde kommen dann nur noch ganz kleine Tropfen.
Tröpfchen an.
Und da ist es auch so. Und dadurch, dass die sich irgendwann auf dieser Höhe der Hüfte aufspalten, entstehen da irgendwie in so ein Vortex und Unterdruck und weird und niemand weiß es genau. Korrigiert mich nicht. Ich will keine Korrekturen haben, ich will nicht wissen, warum es ist, aber ich fand's so toll, dass Harald Lesch, der die Sterne und die Sonne verstanden hat, nicht versteht, warum ihm morgens der Duschwagen
am
schön
Bein
am Bein klebt.
Ja.
Ich fand das toll. Die Welt ist ein Mysterium.
Genau wie es vor immer noch nicht, wenn man etwas in Wasser gießt, also zum Beispiel Wasser in Wasser, um mal eure Fantasie nicht zu sehr zu beanspruchen. Ihr habt eine Tasse Wasser und ein Becken voll Wasser.
Okay.
Und ihr kippt langsam das Wasser ins Wasser. Könnt ihr mir folgen?
So. Ja.
Dann gibt es vorne so eine kleine Bugwelle.
An der Tasse
rein,
oder am?
Nee, unten, wo das Wasser aufs Wasser trifft. Jetzt spätestens wäre es sinnvoll, zwei Flüssigkeiten zu haben. In Wasser A trifft auf Wasser B. Ne? In einem geraden
Strahl. Ja.
Und vorne entsteht so eine kleine Bugwelle. Niemand weiß, es kommt vorne wieder so raus. Niemand weiß, warum.
Wo? Am Wasser B oder was?
Angenommen, du schüttest Milch in Kaffee von oben. Dann kommt Milch rein und da, wo der Strahl Milch auf den Kaffee trifft, ist vorne, ne, in die Richtung, in die Milch fließt. Du machst es ja nicht gerade wahrscheinlich, sondern du bist ja so ein bisschen schräg. Und dann kommt die Milch rausgeschossen. Vorne entsteht so eine kleine Welle vor dem Auftreffen. Und da geht Milch quasi hoch und dann in den Kaffee rein. Niemand weiß, warum diese Bugwelle entsteht. Aha. Die macht keinen Sinn, theoretisch. Müsste einfach reinfließen. Auch hier, korrigiert mich nicht.
Keine Korrekturen bitte, wir wollen
aber
keine Korrekturen.
Aber steht irgendwo in der Liste der ungelösten physikalischen Fragezeichen, sind teilweise noch manche Probleme trivial drauf. Es gibt auch viele Mathematik, ich war mal so arrogant, weil ich so ein paar Yale-Universitäts irgendwo kann man dann so, im Internet kann man ja auch Mathematik-Vorlesungen sich anschauen und so weiter. Und dann habe ich ein paar verstanden, da war ich so stolz drauf. Und dann habe ich mir den Wikipedia-Artikel der ungelösten mathematischen Probleme mit durchgelesen.
Weil ich dachte, jetzt bin ich bereit.
Jetzt kann ich ja, weil ich ja denke ja von outside the box so, ich bin ja nicht in euer Mathematiksystem, ich komme von außen, da kann man das bestimmt, mein Mind denkt anders als ich, das Problem anders. Und dann habe ich mir diese Liste der ungelösten mathematischen Probleme durchgelesen, in der Hoffnung, eins davon lösen zu können.
Du kriegst $1 Million.
Ich glaube ja, ne?
Diese Millennium-Probleme, ja?
Ja, genau, die sind dotiert.
Ja. Und?
Nichts.
Nichts geschafft?
Nee.
Auch mal angefangen? Mal zumindest mal das Problem aufgeschrieben auf dem eigenen Blatt?
Ja.
Ja?
Dazu bin ich gekommen, ja.
Welches hast du dir ausgesucht?
Weiß ich nicht mehr.
Aber das, wo du dachtest, oh, das schaffe ich.
Das ist, was einfach klingt.
Ja.
So, warum kann man nicht Summe n ausrechnen von Primzahlen? Warum sind Primzahlen, warum sind die Abstände nicht immer regelmäßig? Oder
ja, Primzahlen sind schwierig.
Ja, und dann hängst du da am Blatt Papier und denkst dir auch, wofür mache ich das eigentlich? Wem will ich was beeindrucken? Wem will ich da jetzt was beweisen?
Ja.
Mir selbst? Man weiß nicht.
Wir werden es nie erfahren. Aber wir wünschen euch trotzdem weiterhin eine fantastische Woche. Viel
Beweist
Spaß.
Beweist ihr es mal jemandem.
Beweist ihr, ja genau, haut mal was raus. Haut mal was raus, holt die 1 Million Euro und kauft euch davon ganz viele Podcast-UFO-Socken. Denn die Weihnachtszeit kommt, es wird warmer,
es wird kalt,
es wird kälter, es wird immer kälter.
Wir haben es geprobt, das ist falsch aufgesagt. Oh Gott.
Beschützt eure Füße, das wichtigste Körperteil.
Gericht.
Ja, geht
ins Gericht. Und schaut euch mal an, was um euch herum so passiert für grausames Zeug.
Geht ins Gericht.
Und es ist auch sauspannend.
Geht ins Gericht, tragt ein Podcast-UFO-T-Shirt und schaut, ob ihr andere Leute mit Podcast-UFO-T-Shirts findet. Und findet so richtig so Gerichts-Ultra-Gruppen, so Fangruppen, die sich dann so wirklich so
Gesangskühle. Ja, genau. Die auch so anfeuern und so.
Transparente hochhalten und so. Und ja.
Ja, aber nicht, dass es zu politisch wird.
Nee, still, aber entschieden.
Aber macht's höflich. Gut. Mach gut.
Schöne Woche.
Wünsche ich euch.
Wir heben ab, macht's gut. Ciao.